Ernährung Plus, der Foodcast mit Manon Struck-Pazina und Marc Erni. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland.
Hallo und herzlich willkommen zu Ernährung Plus. Heute die Folge 43 und so langsam beginnt sie wieder mit ganz großen Schritten. Die Vorweihnachtszeit. Der erste Advent, der steht sozusagen unmittelbar bevor und das bedeutet wieder, es wird in den Haushalten geschmückt, es wird aber auch vor allem gebacken. Und deswegen sage ich jetzt erstmal, hallo Manon, und welche Plätzchen landen denn am nächsten Wochenende in deinem Backofen? Hast du da schon einen Plan?
Ja, hallo Marc. Natürlich haben wir einen Plan und zwar alles, was man gut mit Kindern backen kann, was man eben dann auch ausstechen kann. Also die ganz klassischen Butterplätzchen oder auch Lebkuchenfiguren. Das steht bei uns ganz hoch im Kurs und mal schauen, was wir dann noch darüber hinaus schaffen. Also das ist ja auch immer aufwendig. Erstmal Teig machen, ausrollen, ausstechen, backen und dann auch noch verzieren. Dann haben die Kinder auch schon meistens keine Lust mehr.
Ja, das stimmt. Das ist dann doch ein bisschen langwieriger. Damit starten wir aber meistens tatsächlich auch so. Butterplätzchen sind auch immer mit dabei. Aber Kokosmakronen ist ein guter Tipp, weil das geht immer schnell. Da gibt es zwar nicht so viel Spannendes für die Kinder, die können dann aber immerhin so ein bisschen die Löffel hinsetzen sozusagen auf das Ganze. Und das ist zumindest schnell gebackenes Gebäck. Dann hat man zumindest schon mal was in der Ausbeute, in Anführungszeichen. Das geht immer relativ schnell. Und bei Butterplätzchen wird es ja dann noch komplizierter, wenn man dann so Terrassenplätzchen macht, die man dann so mehrfach übereinander stapelt. Das ist dann eine ganz große Arbeit.
Ja, und man muss ja auch immer schauen, dass die Zutaten zueinander passen. Wenn du sagst Kokosmakronen, da wird ja das Eiweiß gebraucht.
Richtig.
Das heißt, man muss dann schauen, dass man noch eine Sorte dazu bekommt, wo man dann das Eigelb verwenden kann, damit man keine Lebensmittelverluste hat.
Da hast du absolut recht. Genauso machen wir das tatsächlich auch. Ich überlege jetzt gerade, kommt mit Butterplätzchen nicht tatsächlich, kommt da nicht Eigelb rein?
Genau,
ich weiß jetzt
genau.
Nicht.
Genau, deshalb ist das
stimmt,
eine gute Kombi, ja.
Genau, richtig. Deswegen machen wir das auch immer so. Siehst du mal, wir haben uns was bei gedacht. Unglaublich. Sehr gut. Ja, aber wir werden auf alle Fälle in den nächsten Wochen auch wieder ganz viele weihnachtliche Gerüche überall wahrnehmen. Natürlich auch Lebkuchen oder so. Die werden ja auch oft gebacken. Die haben ja so ihren ganz speziellen Geruch. Und natürlich Aromen ist auch ein großes Thema in der Weihnachtszeit und in der Vorweihnachtszeit. Und deswegen haben wir uns heute gedacht, sprechen wir mal darüber, über das Thema Aromen und was Aromen ganz genau sind, woraus sie auch gewonnen werden und ob es da vielleicht auch irgendwelche neuen Trends gibt in Sachen Aromen. Das besprechen wir heute alles mit unserem Experten Dr. Martin Steinhaus.
Martin Steinhaus ist Lebensmittelchemiker und Arbeitsgruppenleiter am Leibniz-Institut für Lebensmittelsystembiologie an der Technischen Universität München in Freising und Privatdozent an der School of Natural Sciences der Technischen Universität München in Garching. Seine Arbeitsgruppe forscht an geruchsaktiven Verbindungen, die natürlich in Lebensmitteln vorkommen und deren Aroma prägen. Als Obmann der Arbeitsgruppe Aromastoffe der Gesellschaft Deutscher Chemiker kennt er sich auch mit Aromen aus, die in der Zutatenliste vieler Lebensmittel zu finden sind.
Hallo.
Ja, hallo, freut mich.
Ja, freut uns, dass Sie sich die Zeit genommen haben für die heutige Podcast-Folge von Ernährung Plus. Ja, was wird denn eigentlich alles als Aroma bezeichnet und woher kommt denn das Wort?
Ja, um mal mit dem letzten Teil der Frage anzufangen, also das Wort Aroma kommt aus dem Griechischen, das ist ein originalgriechisches Wort. Es ist mein Altgriechisch nicht wirklich sattelfest, aber wenn man so in die Quellen schaut, dann findet man meistens die Erklärung, dass es steht für Gewürz oder auch für Duft. Und da hat man eigentlich schon das große Problem, was man heute auch noch hat bei dem Thema Aroma. Denn mit dem Begriff wird einerseits der Sinneseindruck bezeichnet, den man hat, gerade wenn man Lebensmittel also konsumiert. Also man spricht ja gerne vom guten Aroma eines Weines oder vom Aroma eines reifen Hartkäses zum Beispiel. Und andererseits gibt es aber auch Aroma, das man im Zutatenverzeichnis von Lebensmitteln findet. Und dahinter verbirgt sich jetzt wieder eine ganz andere Sache. Also das ist eine Lebensmittelzutat, die letztendlich durch eine Rechtsdefinition im EU-Recht definiert wird und natürlich ein bisschen verbunden ist mit dem, was man gemeinhin als Aroma, also als Sinneseindruck versteht, aber auch ein bisschen davon abweicht.
Genau darauf zielt meine nächste Frage ab, nämlich auf das Aroma, das als Zutat in verarbeiteten Lebensmitteln enthalten ist. Und zwar sieht man ja in der Zutatenliste, da steht ab und zu Aroma, da steht aber auch mal natürliches Aroma oder vielleicht auch zum Beispiel Erdbeeraroma. Was ist denn da der Unterschied? Also was verbirgt sich dahinter und wie werden denn die natürlichen Aromen überhaupt gewonnen?
Ja, also Sie haben es genau richtig wiedergegeben. Es gibt diese typischen drei Kategorien, also Aroma als solches, natürliches Aroma oder dann auch natürliches Aroma im Zusammenhang mit einem Lebensmittel. Also Sie haben das natürliche Erdbeeraroma erwähnt, natürliches Vanillearoma findet man häufiger. Und natürliches Vanillearoma, das würde jetzt bedeuten, dass die aromagebenden Bestandteile tatsächlich aus der Vanille stammen. Das können Extrakte aus der Vanillefrucht sein, das können aber auch zum Beispiel aus der Vanille isoliertes Vanillin sein. Wenn wir die Angabe haben, natürliches Aroma, dann bedeutet das im Regelfall, dass das Aroma nicht aus einer bestimmten Frucht, die also diesem Aroma entspricht, stammt, sondern danach enthält es meistens Substanzen, die biotechnologisch erzeugt wurden. Also zum Beispiel mit Pilzen oder Bakterien und zum zweiten Teil Ihrer Frage, das macht man dann zum Beispiel in großen Fermentern, wo man eben diese Mikroorganismen anzüchtet und diese Mikroorganismen produzieren eben dann diese gewünschten Aromastoffe in ihrem Stoffwechsel und im Nachhinein isoliert man dann diese Aromastoffe. Wenn man jetzt die einfache Angabe hat, also nur das Wort Aroma, dann kann man davon ausgehen, dass Aromastoffe enthalten sind, die durch organisch-chemische Synthese hergestellt wurden.
Und wie werden dann diese künstlichen bzw. synthetischen Aromastoffe genau hergestellt?
Ja, hier muss man wieder ein bisschen vorsichtig sein, weil vom künstlichen Aromastoffen spricht man tatsächlich heute nicht mehr, zumindest rechtlich hat diese Bezeichnung keine Bedeutung mehr. Früher hat man unterschieden zwischen den künstlichen Aromastoffen und den naturidentischen Aromastoffen, also unterschieden im Gesetzestext. Und damit meinte man bei den naturidentischen Aromastoffen, dass die also in identischer Struktur auch in der Natur vorkommen, während die künstlichen Aromastoffe, das waren solche, die in der Natur nicht nachgewiesen werden konnten. Also deren chemische Strukturen waren so, dass sie in der Natur eben nicht vorkamen. Heute gibt es diese Unterscheidung nicht mehr. Heute spricht man dann eben nur noch von Aromastoffen. Und zu deren Herstellung im Labor, da werden letztendlich alle Methoden, die man in der organisch-chemischen Synthese zur Verfügung hat, können hier angewendet werden. Wichtig ist natürlich immer, dass hinterher eine entsprechende Aufreinigung erfolgt und dass dann in dem Aroma, das für als Lebensmittelzutat verwendet wird, dann also tatsächlich nur diese eine Substanz ohne Verunreinigungen und Beimengungen enthalten ist.
Gibt es denn mehr von den natürlichen Aromen oder mehr von den synthetisch hergestellten Aromen, wenn ich jetzt die Unterscheidung gerade richtig gemacht habe, kann man das so sagen?
Also, ja, das kann man so sagen. Also zumindest am Bedarf orientiert ist es ganz klar, ist es der Handel bzw. auch der Verbraucher fragt spezifisch natürliche Aromen nach. Und das führt natürlich zu einer Verknappung. Also die natürlichen XY-Aromen, also zum Beispiel natürliches Vanillearoma, natürliches Erdbeeraroma, die sind extrem begrenzt. Ja, also machen oft auch ökonomisch keinen Sinn, ne, weil dann kann man ja auch gleich das Lebensmittel als Zutat verwenden. Bei den natürlichen Aromastoffen, die also biotechnologisch erzeugt werden, das ist abhängig von den einzelnen Substanzen. Aber im Prinzip hat die Lebensmittelindustrie bzw. die Flavoring-Industrie heute das Problem, dass so viel natürliche Aromastoffe nachgefragt werden, dass der Bedarf eigentlich kaum gedeckt werden kann. Die organisch-synthetisch hergestellten, also die basieren normalerweise auf petrochemischen Ausgangsprodukten, da hat man diese Verknappung eher nicht.
Aber wie funktioniert denn eigentlich die Erfindung eines neuen Aromas? Gibt es da irgendwen, der sagt, ich hätte gerne dieses oder jenes Aroma mit drin? Oder warum werden die überhaupt hergestellt?
Ja, okay. Also normalerweise funktioniert das so, dass eben der Lebensmittelhersteller auf einen Aromenhersteller, also auf ein Flavoring-House, zugeht und sagt, ich habe jetzt hier zum Beispiel ein neues Lebensmittel und das Aroma ist mir nicht intensiv genug. Ich möchte da also ein Aroma im Sinne von Flavoring zusetzen. Bitte entwickeln wir was. Meine Vorstellung ist also so und so, das soll also nach dem Hauptprodukt schmecken, aber es soll auch noch so ein bisschen grüne Noten mit dabei haben. In den Flavor Houses wird dann das Aroma entwickelt. Das sieht also so aus, da gibt es Flavoristen, die sind speziell ausgebildet. Die sitzen letztendlich an einem großen Schreibtisch und haben vor sich ein Regal mit einzelnen Aromastoffen oder auch Extrakten. Das können ein paar hundert Fläschchen sein. Und dann fangen die an, nach den Vorgaben des Lebensmittelherstellers mal so ein erstes Aroma zusammenzumischen. Können Sie sich schon vorstellen, das geht nicht ohne große Erfahrung. Also bei den Flavoristen ist die Erfahrung ganz wichtig. Und dieses erste Aroma wird dann dem Lebensmittel zugesetzt. Dann wird es erstmal innerhalb des Flavorhouses verkostet. Kann man das dem Kunden zeigen? Dann wird meistens noch optimiert. Ja. Und wenn innerhalb des Flavorhouses dann sozusagen das Aroma für gut befunden wird, dann darf der Kunde das verkosten. Hat der Kunde oftmals noch Veränderungswünsche, da sagt dann, ja, das ist mir nicht süß genug, ich möchte das ein bisschen fruchtiger haben. Und dann geht das Ganze wieder zurück, solange bis der Kunde zufrieden ist. Und dann wird das natürlich in größeren Mengen angemischt, was vorher nur so in Kleinstmengen am Tisch des Flavoristen gemacht wurde und wird dann an den Lebensmittelhersteller verkauft. Und der gibt das dann seinem Lebensmittel zu und lobt das dann entsprechend der Art des Aromas. Hatten wir vorher schon, also Aroma, natürliches Aroma oder natürliches XY-Aroma in der Zutatenliste an. So ist der normale Prozess. Und diese Aromen sind normalerweise ja ganz normale B2B-Produkte, die also in der Industrie gehandelt werden. Theoretisch kann man aber so ein Aroma auch patentieren lassen. Dann nämlich, wenn man zum Beispiel, wenn es einen gewissen Novitätswert hat, wenn man eine Substanz zum Beispiel verwendet, die bisher noch nicht verwendet wurde, dann kann man sich solche Mischungen auch patentieren lassen.
Was ist denn das bekannteste Aroma, das eingesetzt wird?
Ja, das bekannteste und auch das, was kommerziell die größte Bedeutung hat, ist ja ganz klar das Vanillearoma. Also Vanillearomen sind in vielen Bereichen sehr wichtig und ich glaube, Vanillin ist auch die Aromasubstanz, die in absolut den oder mit Abstand den größten Mengen hergestellt wird.
Jetzt haben wir ja gerade über Aromen als Lebensmittelzutat gesprochen, aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten, wie sich Aromen im Lebensmittel entfalten können. Wie ist denn da der Stand der Forschung?
Ja, tatsächlich wird hier sehr viel mehr geforscht. Also das, was wir vorher besprochen haben, das würde ich mehr als Produktentwicklung bezeichnen, weniger als Forschung, also die Aromen als Lebensmittelzutat. Man muss aber halt im Hinterkopf behalten, ne, dass die meisten Lebensmittel ja von selber schon ein gutes Aroma haben, ohne dass diese Aromen als Zutaten zugesetzt werden müssen. Also aromaaktive Substanzen, Substanzen, die wir mit unserem Geruchssinn wahrnehmen können, die sind ja oft schon im Ausgangsmaterial enthalten. Also denken wir mal an das Aroma einer frischen Ananas zum Beispiel. Ja, Aromastoffe werden auch zum Beispiel gebildet, wenn wir pflanzliche Lebensmittel zerkleinern oder wenn wir die weiter prozessieren. Ganz viele Aromastoffe werden im Prozess gebildet, wenn Erhitzungsschritte da sind. Ja, also das kennen wir auch zu Hause aus der Küche. Ein frisches Fleisch, ein rohes Fleisch hat eigentlich kaum Geruch. Der Geruch entwickelt sich erst beim Braten, beim Erhitzen, ja, genauso beim Kuchen. Ist das auch so? Das Braten ist eigentlich der Prozess, der zu diesen geruchsaktiven Substanzen führt. Und das ist natürlich ein interessantes Thema für die Forschung. Auch hier werden zum Beispiel immer noch neue Substanzen entdeckt, die von unserem Geruchssinn detektiert werden können, die bisher also noch nicht bekannt waren. Und es bietet sich natürlich hier auch die Möglichkeit, dann ohne den Zusatz von Aromen, also im Sinne der Lebensmittel, als Lebensmittelzutat, das Aroma, also im Sinne der Sinneswahrnehmung von Lebensmitteln zu verbessern, indem wir einfach Produktionsprozesse optimieren. Zum Beispiel, um das natürliche Aroma, was eine Frucht, eine frische Frucht mitbringt, im Produkt besser zu erhalten.
Jetzt haben wir ja in diesem Jahr in einer unserer vergangenen Folgen auch mal über das Thema Food Pairing gesprochen. Da geht es ja so um die Kombination von mehreren Lebensmitteln, die dadurch dann wieder ein ganz neues Geschmackserlebnis geben. Wie ist denn das aus Ihrer Sicht zu beurteilen?
Ja, Food Pairing ist für mich tatsächlich mehr Marketing als Naturwissenschaft. Ja, es gibt aber durchaus einen gewissen Hintergrund dieser Geschichte, und das ist einfach die Tatsache, dass bei der Wahrnehmung von Aromen es natürlich gewisse Vorlieben gibt, und die beruhen letztendlich auf unserem Erfahrungsschatz. Also die Gewohnheit spielt hier eine ganz große Rolle, ob wir jetzt bestimmte Aromen als positiv oder angenehm oder eher unangenehm empfinden. Ja, und das macht auch großen Sinn, wenn man das aus der Sicht der Evolution betrachtet. Ja, ein Lebensmittel, das uns eben gut tut, ja, das erkennen wir am Aroma wieder und das bewerten wir dann natürlich positiv. Genauso, wenn man jetzt ein Lebensmittel mal hat, von dem man mal krank geworden ist, dann vermeidet man das in Zukunft, dann kann man das schon gar nicht mehr riechen. Also das ist so ein bisschen der ernsthafte Hintergrund dahinter. Also generell aus evolutionärer Sicht sind wir eher so getrimmt, dass wir sagen, wir bleiben beim Altbewährten. Aber aus kulinarischer Sicht kann das natürlich durchaus hier von Interesse sein, wenn man sagt, man möchte mal ein bisschen Abwechslung haben, ja, man möchte was Neues ausprobieren. Und probiert dann eben mal ungewöhnliche Kombinationen aus.
Kommen wir mal zum politischen Aspekt. Es gibt ja in Deutschland die Reduktions- und Innovationsstrategie, die besagt, dass weniger Fett, weniger Zucker, weniger Salz in verarbeiteten Lebensmitteln enthalten sein soll. Damit nimmt man ja den Produkten teilweise auch die Geschmacksträger. Wie wichtig ist denn in dem Zusammenhang das Thema Aromen?
Ja, da muss man jetzt auf zwei verschiedene Ebenen das Thema betrachten. Das eine ist, man kann tatsächlich durch Zusatz von Aromen den fehlenden Geschmackseindruck ein bisschen kompensieren. Das funktioniert einfach durch Assoziation. Also ein typisches Beispiel ist Vanillin. Das Vanillin-Aroma verknüpfen wir ganz automatisch eben mit süßen Lebensmitteln. Und wenn man ein bisschen mehr Vanillinaroma reingeben kann, kann man ein bisschen Zucker rausnehmen und letztendlich kommt einem das dann genauso süß vor. Es wird aber nie so sein, dass man mit Aromen jetzt den Zucker vollständig ersetzen kann. Also da wird man nach wie vor immer auf Süßungsmittel wie Süßstoffe angewiesen sein. Und die Forschung hat auch gezeigt, dass dieser Konditionierungseffekt dann auch irgendwann sich totläuft. Ja? Also wenn man nicht mehr mit den Originallebensmitteln, den Süßen eben konditioniert ist, dann kann man auch irgendwann mit Vanillin nichts mehr kompensieren. Also das funktioniert nur bedingt. Ja, die andere Geschichte ist natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel ein fettreduziertes Lebensmittel hat. Also man hat ein Ausgangslebensmittel und jetzt will man eine Variante herstellen, die fettreduziert ist, dann beeinflusst diese Fettreduktion natürlich per se auch die Aromawahrnehmung in unserer Nase. Und zwar einfach deswegen, weil die meisten Aromastoffe sind Substanzen, die sich relativ gut im Fett lösen. Das heißt, das Fett hält die auch ein bisschen zurück. Wenn das Fett fehlt, dann werden die stärker freigesetzt. Das klingt erstmal positiv, ne, weil dann würde ja das Aroma intensiver werden. Allerdings ist das so, dass dieser Effekt bei den einzelnen Substanzen durchaus unterschiedlich sein kann. Das heißt, man verschiebt die Balance und dann kann das Aroma aus dem Gleichgewicht geraten. Also das ist tatsächlich momentan ein großes Thema, sowohl bei der Entwicklung von Aromen als Lebensmittelzutat in den Flavoring-Häusern, als auch in der Forschung mit Aromastoffen. Welche Anpassungen muss man hier vornehmen, wenn man jetzt zum Beispiel Fett aus einer Lebensmittelrezeptur rausnimmt? Was hat das für Konsequenzen dann, wenn ich sage, ich möchte das gleiche Aroma, aber dann in meinem fettreduzierten Lebensmittel wahrnehmen können? Wie muss ich dann die Aromenrezeptur verändern, um das zu erreichen?
Gibt es denn in Sachen Aroma eigentlich irgendwelche ganz speziellen Trends derzeit, noch ganz abgesehen jetzt von dem, was wir schon gehört haben?
Also meine Kollegen, die in der Flavoring-Industrie arbeiten, die haben mir versichert, dass es eigentlich über Jahre hinweg konstant die Klassiker sind, die hier den größten Anteil haben. Natürlich gibt es immer wieder Trends, tropische Aromen oder solche Sachen. Aber die Klassiker sind immer die dominieren. Also da sind wir wieder beim Vanillearoma, da sind wir bei den klassischen Fruchtaromen, also die viel zitierte Erdbeere zum Beispiel. Das werden wohl aller Voraussicht nach immer die Hauptaromen sein, die vom Verbraucher nachgefragt werden.
Mhm. Ja, das passt ja dann ganz gut. Ich habe nämlich mal in der Vorbereitung zu dem Podcast ChatGPT nach dem Lieblingsaroma gefragt. Und ChatGPT meinte da jetzt einfach mal, dass wenn es ein Lieblingsaroma hätte, es höchstwahrscheinlich Vanille wäre, da das Aroma als beruhigend und warm empfunden wird. Und auf die Nachfrage danach einem neuen Aroma, da kam dann die tropische Waldbrise heraus, eine Mixtur aus Kokosnuss, Mango, Limettenblüten und einem Hauch von nassem Holz oder Moos. Könnte das denn jetzt ein potenzieller Verkaufsschlager werden? Also können wir jetzt alle unsere Jobs kündigen? Wir machen jetzt einfach ein neues Aroma, tropische Waldbrise und haben alle finanziellen Sorgen los? Ist das eine Möglichkeit oder eher schwierig?
Ich habe so meine Zweifel bei der Beschreibung nasses Holz oder Moos. Da wäre ich dann eher so vielleicht nicht bei Flavoring, sondern bei Fragrance, also für Parfums zum Beispiel kann ich mir das vorstellen. Ich glaube nicht, dass der Verbraucher in Deutschland das gut finden würde, wenn die Lebensmittel nach nassem Holz schmecken würden. Ja. Bei der Vanille bin ich völlig bei Ihnen. Ja, also die Vanille ist ein Dauerbrenner. Die Vanille ist ökonomisch für Aromen einfach mit das Top-Produkt und das wird sich wahrscheinlich auch in Zukunft nicht entscheidend ändern.
Inwieweit wird denn die KI vielleicht auch bei der Erstellung neuer Aromen schon genutzt oder ist das Ganze noch nicht so hilfreich?
Es gibt zumindest Entwicklungen, die in Richtung Verwendung von KI bei der Herstellung von Aromen gehen. Das trifft vielleicht, könnte ich mir vorstellen, bei den Flavoristen auch ein bisschen auf Widerstand. Ja, die Flavoristen, die verstehen sich gerne als Künstler und ein Künstler lässt sich nicht so gerne reinreden, ja, wie er seine Aromen mischen möchte. Aber ich sehe das Potenzial definitiv, dass hier zum Beispiel mit bestimmten Stichworten, die jetzt ein Kunde vorgibt, dann eine KI schon Rezepturempfehlungen geben kann. Das größere Potenzial hat die KI vielleicht bei der Geschichte, die wir vorher schon besprochen haben, wenn es darum geht, auf die Änderungen der Lebensmittelrezeptur zu reagieren. Also wir hatten vorher von fettreduzierten Lebensmitteln gesprochen. Ja. Wenn man hier KI einsetzen kann, die man mit Daten füttert, wie jetzt die Reduktion von Fett im Lebensmittel auf die Wahrnehmung bestimmter Aromanoten im Lebensmittel sich auswirkt, ja, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass solche Anpassungen in Zukunft, also Anpassungen der Aromenrezeptur mit KI in Zukunft schneller und zielführender passieren können, als das heute der Fall ist. Ohne den Flavoristen hier zu nahe treten zu wollen.
Ich komme nochmal zurück auf das Vanillearoma. Sie hatten ja gesagt, dass man Vanillin aus Vanilleschoten isolieren kann. Aber wie sinnvoll ist das eigentlich in Anbetracht unserer planetaren Grenzen und begrenzten Rohstoffverfügbarkeit, wirklich auf die Vanilleschoten oder eben andere Ausgangsstoffe aus der Natur zurückzugreifen?
Ja, das ist natürlich eine Frage, die man sich stellen kann. Natürlich ist der Anbau von Vanille benötigt natürliche Ressourcen und man kann sich natürlich fragen, wenn man sehr viel billiger und mit sehr, sehr viel nachhaltiger letztendlich auch synthetisches Vanillin erzeugen kann, braucht man dann überhaupt das Vanillin aus der Vanilleschote? Ja, also das ist eine berechtigte Frage. Man sollte zumindest, sage ich mal, das Komplexe, was uns die Vanilleschote gibt, dann als solches nutzen. Das heißt, man sollte dann halt gleich nur einen Vanilleextrakt herstellen, wo dann auch die geruchsaktiven Begleitkomponenten des Vanillins mit dabei sind. Das kann durchaus Sinn machen, weil das ist dann wirklich ein anderes Geschmackserlebnis. Die Isolierung von natürlichem Vanillin aus der Vanilleschote, nur damit man dann auf dem Lebensmittel vermerken kann, dass es eben natürliches Vanillin ist, das kann man wirklich in Frage stellen. Da bin ich ganz bei Ihnen.
Okay, und dann vielleicht zum Schluss noch die Frage, damit wir wieder zurückkommen zum Anfang. Wir haben ja über die Weihnachtsbäckerei gesprochen. Was sind denn Ihre liebsten Weihnachtsaromen, außer der Vanille?
Ja, die Vanille gehört natürlich ganz klar dazu. Wobei das muss dann bei mir auch tatsächlich kein Vanillearoma aus der Vanilleschote sein. Ja, also da tut's bei mir auch Vanillezucker. Und das kombiniere ich dann ganz gerne mit Zimt und Nelken und mache mir einen alkoholfreien Punsch da draus mit Apfelsaft und ein bisschen Cassis-Aroma kommt dann aus Johannisbeersaft dazu. Und das gibt dann so diesen Aromamix, der für mich untrennbar mit der Vorweihnachtszeit verbunden ist.
Lecker, jetzt habe ich Durst.
Super. Ja, dann vielen lieben Dank, Herr Dr. Steinhaus. Und ja, Manon, jetzt haben wir ja doch ein bisschen wieder was mitgenommen aus dieser Folge, auch viel über verschiedene Begrifflichkeiten gelernt. Das ist ja tatsächlich auch ein großes Thema, habe ich jetzt so ein bisschen mitgenommen. Und ansonsten möchte ich auch noch vorneweg wissen, was ist denn dein Lieblingsweihnachtsaroma, Manon?
Ja, mein Lieblingsweihnachtsaroma ist tatsächlich Zimt. Das mag ich sehr gerne. Deshalb liebe ich auch Zimtsterne. Also das würde ich an erster Stelle sehen.
Okay, und was hast du so grundsätzlich aus dieser heutigen Folge für dich mitgenommen?
Also ich habe jetzt gelernt, was so der Unterschied ist zwischen Flavor Wings, also sprich zwischen dem Aroma als Lebensmittelzutat und das, was man so allgemein als Aroma bezeichnet, wenn wir vielleicht auch eigentlich mehr den Geruch und den Geschmack meinen. Und es ist ja auch immer wieder interessant, das werden wir auch immer gefragt, was so tatsächlich der Unterschied ist, wenn dann auf der Verpackung draufsteht Aroma. Natürliches Aroma, Vanillearoma, was steht eigentlich dahinter? Und ja, ich glaube, ich würde wirklich gerne mal einem Flavoristen bei der Arbeit zuschauen. Das stelle ich mir total spannend vor, wenn man da sitzt und diese ganzen kleinen Fläschchen vor sich hat und dann gucken kann, wie man das so zusammenmixen kann, dass dann der Lebensmittelproduzent auch das bekommt, was er gerne hätte. Das, also Marc, irgendwann müssen wir mal anfragen, ob wir das mal zusammen machen können.
Sehr gerne. Labor ist immer gut.
Also vielen Dank, Herr Dr. Steinhaus. Das war wirklich sehr interessant. Vielen Dank für die Einblicke auch in Ihre Arbeit.
Ja, gerne. War mir ein Vergnügen.
Ja, und Manon, wir beide hören uns dann wieder diesmal Mitte Dezember und zwar am 18. Dezember schon. Danach ist ja dann wieder Weihnachten und alles, was dazugehört. Das heißt, zwischen den Jahren ist immer nicht so der beste Erscheinungstermin. Deswegen haben wir gesagt, ziehen wir die nächste Folge wieder vor auf den 18. Dezember. Und bis dahin wünschen wir jetzt erstmal allen eine wunderschöne Vorweihnachtszeit, eine schöne Adventszeit und natürlich ganz viel Spaß beim Backen mit vielen tollen Aromen, oder?
Genau, genießen Sie den Advent und das Basteln und Schmücken und Backen und dann hören wir uns am 18. Bis dann, tschüss.
Tschüss.
Ernährung Plus, der Foodcast. Immer am letzten Mittwoch im Monat neu. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland. Alle Folgen bei podnews.de und allen wichtigen Podcast-Portalen und Streamingdiensten.